Also das Finale war ehrlicherweise ein Sinnbild dafür, was diese Mannschaft für einen Weg und was diese Mannschaft auch für ein Selbstbewusstsein und für ein Selbstverständnis hatte gegen die absolute Übermannschaft Norwegen.
Wen siehst du im Halbfinale? Jetzt kommt der Hot Take, weil der Titel ist ja quasi vergeben, mental zumindest.
Naja, also ich bin bei Frankreich, ich bin bei Dänemark, ich bin bei Portugal und ich würde mir natürlich Deutschland wünschen. Was macht die so stark? Also ein Selbstverständnis, jedes Spiel wieder als ein Endspiel zu sehen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist diese Mentalität, die von der Seitenlinie an auf die Mannschaft übergeht, auf den ganzen Verein übergeht. Bennett Wiegert ist die Institution, die man nennen darf und muss, wenn du als Trainer und Manager das in Persona einfügst, dann weißt du, wohin dieser Verein gehen möchte die nächsten Jahre. Und das gibt er vor und das vermittelt er auch so seinen Spielern und Spieler, die da wirklich für Furore sorgen. Woche für Woche, Spieltag für Spieltag.
Ja, servus liebe Sportinios aus München in Deutschland. Grassiert mal wieder das Handballfieber und auch wir sind voll infiziert mit dem Virus und haben dazu einiges vor heute. Fazit, Frauenweltmeisterschaft, Ausblick, Herren-Europameisterschaft, Handball-Bundesliga-Halbzeitbilanz, Champions League Hot Takes, Handball-Campus und Aufbruch in München. Und da müssen wir natürlich mal ganz, ganz, ganz weit nach oben ins Gästeregal greifen. Wir feiern heute eine Sportinio-Premiere, denn wir haben heute einen Handball-Weltmeister zu Gast, nämlich keinen geringeren als Dominik Klein. Hi Dominik, grandios, dass du heute vorbeischaust und zu Gast bist. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank.
Freut mich auch und Servus aus München, genau.
Ja, eigentlich bin ich ja eher bei dir zu Gast. Ja, mal kurz für alle, die dem Handball vielleicht bisher nicht ganz so nahe standen. Du bist 2007 bei der Heim-WM im legendären Finale in Köln unter Heiner Brandt Weltmeister geworden, hast satte 187 Länderspiele, bist Kieler Urgestein, hast, glaube ich, fast 10 Jahre oder ziemlich genau 10 Jahre beim THW Kiel gespielt, beim Rekordmeister, dabei 8 deutsche Meisterschaften geholt, 3-mal die Champions League gewonnen und fast die ganze Zeit unter dem jetzigen Bundestrainer Alfred Gislason, kommen wir gleich noch zu. Heute kennt dich aber eigentlich fast jeder oder jeder Handballfan, aber fast jeder Sportfan und ganz Sportdeutschland als TV-Experte von der ARD. Du kümmerst dich darüber hinaus noch aktuell um den Aufbau Münchens als Handballstandort. Dazu, wie gesagt, später mehr. Ja, genug Lobhudelei, würde ich sagen. Jetzt mal zur sportlichen Aktualität und damit natürlich zum herausragenden Erfolg der deutschen Handballmädels bei der Weltmeisterschaft, die gestern zu Ende gegangen ist mit dem Finale. Zuallererst, glaube ich, einmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch ans Team zu Silber. Ich würde sagen Gold im Herzen, aber Silber um den Hals hängend und zu einer sportlich überragenden Leistung im Turnier. Das kann man, glaube ich, sagen. Gibt sicher Schlechteres, als mit Silberschmuck zu Weihnachten beschenkt zu werden. War allerdings kein Geschenk, war harte Arbeit. Und Dominik, wo hast du geschaut? Sah auf Insta nach zu Hause aus, also vor dem TV-Bildschirm, oder?
Ich habe auf jeden Fall die ganze Handball-WM natürlich fleißig verfolgt.
Das will ich hoffen.
Bei uns zu Hause war es ja eine besondere Situation. Meine Frau ist ja als Expertin dann für Eurosport immer parallel im Einsatz im Studio gewesen. Das heißt, ich habe dann versucht, zu Hause die Stellung zu halten und da gab es verschiedenste Varianten, wie wir das geschaut haben, sowohl am Stream als auch am Fernseher. Und jetzt, gestern, war es tatsächlich so, dass wir ein Public Viewing total kurzfristig aufgesetzt haben. Das heißt, der TSV Schleißheim, da wo wir zu Hause sind in Oberschleißheim, hat als Handballabteilung kurz mal die Videoleinwand aufgestellt und das ist natürlich super, wenn man genau dafür zusammenkommt, was Gemeinschaft ausmacht, nämlich cool. Der Handball als Mannschaftssport hat das 1:1 gelebt und wenn dann natürlich auch die Mitspielerinnen da sind, dann kann man so einen Erfolg auch mal zusammen erleben.
Ja, sehr cool. Kurz zur sportlichen Einordnung, ist die erste WM-Medaille seit 2007, glaube ich, als es Bronze gab und die beste Platzierung seit dem WM-Gewinn, wann war es, 1993, also satte 32 Jahre her, sportlich bis zum Finale in einer dominanten Weise, die absolut beeindruckend war. Also im Vorrunde ohnehin, aber dann auch ein stark einzuschätzendes brasilianisches Team im Viertelfinale dominiert, den bis gestern, muss man sagen, amtierenden Weltmeister Frankreich im Halbfinale klar geschlagen und dann gegen die Olympiasiegerin und die Übermannschaft aus Norwegen im Finale knapp verloren, leider. Wie fällt dein Fazit vor allem erst einmal zum Finale gestern aus? Wir zeichnen am Montag danach auf, das sei noch mal kurz erwähnt.
Also das Finale war ehrlicherweise ein Sinnbild dafür, was diese Mannschaft für einen Weg und was diese Mannschaft auch für ein Selbstbewusstsein und für ein Selbstverständnis hatte, gegen die absolute Übermannschaft Norwegen Paroli zu bieten. Und das war ja sogar teilweise so, dass wir hätten in Führung gehen können und man immer wieder daran geglaubt
hat. Ich bin ja sogar der Meinung müssen, aber das sagt sich natürlich über Mikro immer leicht, kommen wir gleich aber nochmal zu.
Tatsächlich ist das durch diese Geschlossenheit und durch diesen Flow, haben wir jetzt ja ganz oft gehört in den letzten Wochen, dass sie sich in einen Flow gespielt haben, wo sie sich selber eigentlich auf der Platte standen und sagen, hey, wir spielen ja gerade gegen Norwegen und das hat gerade wirklich unser Momentum tatsächlich dazu geführt, Paroli zu bieten und auf Augenhöhe zu spielen. Und wenn du dieses Gefühl selber auch hast, dann bist du im ersten Schritt natürlich enttäuscht, wenn du weißt, okay, konntest jetzt bis zum Schluss nicht durchziehen und hast jetzt Silber gewonnen am Ende. Daher war ja bei dem einen oder anderen im direkten ersten Interview zu spüren, ja, man ist enttäuscht. Klar, mit jeder Niederlage ist man enttäuscht, aber als man dann dieses Hands up for more, alle zusammen greifen sich die Hände und werden für Silber beglückwünscht und springen auf das Podium, das war schon Freude pur und das Smile, das Lächeln wieder da. Daher, die haben überragende Wochen erlebt und Spiele erleben dürfen. Wofür man ihnen wirklich nur Glückwunsch sagen kann.
Kann man nur doppelt unterstreichen, was du alles gesagt hast. Jetzt möchte ich eigentlich nicht den klassischen deutschen Nörgler raushängen lassen. Ich mach's aber mal trotzdem, weil ich natürlich ein riesen Sportfan bin, das aus der Sportperspektive auch betrachte und da natürlich auch völlig emotional aufgeladen mitfiebere, mitleide und es den Mädels einfach auch so gegönnt hätte. Ich habe vorhin schon gesagt, das sagt sich natürlich immer leicht vor dem Mikro hier auf unserem Stühlchen. Aber wir haben da gestern, fand ich, schon viel liegen gelassen, wenn man es sportlich sieht. Wenn ich da zum Beispiel irgendwie das Empty-Net-Goal sehe, kurz vor der Halbzeitpause, wo wir in Überzahl spielen. Wir hatten viele Großchancen alleine in der Halbzeit 1 schon, die wir relativ leichtfertig vergeben. Und du hast vorhin schon gesagt, eigentlich kannst du auch mit der Führung in die Halbzeit gehen. Ich bin sogar der Meinung, wenn du es konsequent spielst und die Chancen nutzt, die freien Würfe, die sich durch Turnover oder so ergeben, müssen, großes Wort, aber kannst du zumindest vielleicht mit einer 2-3-Tore-Führung in die Halbzeitpause gehen und bei so einem Low-Scoring-Game wie gestern, alle Achtung übrigens, dass man da Norwegen bei so einer geringen Toreanzahl hält, aber bei so einem Low-Scoring-Game wie gestern ist dann schon halt so eine 2-3-Tore-Führung zur Pause nochmal ein anderer Schnack, ne, als dann das 11-11, glaube ich, war's. Und anders als bei den Jungs im Olympiafinale gegen Dänemark letztes Jahr, war gestern mehr drin, fand ich. Also was hat aus deiner Sicht dann letztendlich den Unterschied gemacht?
Naja, du sprichst schon das Richtige an. Jedes Tor oder jede Chance, die man dann eben nicht genutzt hat, fällt ins Gewicht. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, auch mal die Spieleperspektive und die Aufgeregtheit damit reinnehmen, weil wenn du in so einem Flow bist, dann kommst du bis ins Finale, wie wir gesehen haben, weil mit der Lockerheit, die man gegen Frankreich im Halbfinale gespielt hat, hat es dazu geführt, den amtierenden, du hast gesagt, Weltmeister, so im Zaun zu halten und sogar zu dominieren. So, jetzt ist aber nochmal ein Finale, jetzt ist nochmal was on top. Und da ist, glaube ich, auch jedem ja bewusst, dass das nochmal eine andere Situation ist, gerade weil es Norwegen ist, gerade weil es das Finale ist, wo es um Gold geht, dann spielt halt diese Lockerheit nochmal eine andere Rolle. Und ich möchte da, und deswegen ist auch die Enttäuschung direkt vorhanden, weil man eben gemerkt hat, boah, das hätte sogar mal in eine andere Richtung noch gehen können, mit einer anderen Farbe der Medaille. Aber das ist ja gleichzeitig die Motivation wieder für jeden, sagen, da erstmal wieder hinzukommen, das wieder sich zu erarbeiten. Ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, wie man jetzt gerade spricht. Wir kommen wieder.
Total.
Aber ja. Diesen Flow aus der Heim-WM mitgenommen zu haben, diesen Teamspirit, jeder seine Rolle zu halten, das war natürlich was ganz Magisches und was ganz Spezielles bei dieser WM. Aber es wird kein leichter Weg, das jetzt einfach mal so wieder aus dem Ärmel zu schütteln.
Ja, da habe ich nochmal eine Frage an dich als Ex-Athlet. Da wird in der Berichterstattung ja gerne mal davon gesprochen. Also die Trainer machen das, ne? Die Medien teilweise greifen das dann natürlich auch auf. Ich habe da so ein kleines Fragezeichen hinter. Da wird auch oft gesagt, naja, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur was zu gewinnen. Und hier irgendwie so der Kloppsche Spruch, ne, die Geilheit auf Siegen muss größer sein als die Angst zu verlieren. Das sagt sich alles sehr schön und das würde ich als Trainer wahrscheinlich auch so formulieren. Aber wenn du, und du hast es gerade so angedeutet, wenn du dann auf der Platte stehst, beginnt doch im Finale einer Weltmeisterschaft das Kopfkino, ne? Also diesen Gedanken, dass du die Chance hast auf Gold und dass du insofern vielleicht doch ein bisschen was zu verlieren hast, das kriegst du doch nicht ganz aus den Köpfen raus, oder?
Ja, aber da geht's ja wieder in die sportmentale Geschichte, wenn ich ehrlich bin, weil da ist jeder für sich selber verantwortlich. Da kannst du als Mannschaft einen guten Spirit, einen guten Flow haben, der dir hilft, diese Basis zu schaffen, um selber performen zu wollen im Turnier. Aber es liegt auch viel daran, wie beschäftige ich mich vor einem Spiel selbst mit meinem guten Zustand. Da komme ich jetzt so ein bisschen aus der mentalen Schiene, weil wenn man mal im Karriereknick ist oder wenn man mal in einem Tief in einem Turnier war, braucht es ja trotzdem deinen eigenen guten Zustand, um performen zu können. Und wenn der plötzlich sich nicht damit beschäftigt, in einem Finale zu stehen, um dann zu sagen, okay, hier vor 10.000 Zuschauern, oh, der Druck von den Schiedsrichtern, das kannst du alles im Vorfeld eines Spiels selber schon mal ansprechen mit dir selber, ob das Selbstgespräche sind, ob das eine externe Hilfe ist, eines Performance-Coaches etc. oder im Mannschaftsrat mit einer Mitspielerin. Wenn ich das nicht im Vorfeld verarbeite, was da gleich in den nächsten 60 Minuten passiert, dann kann das natürlich dazu führen, dass du in dem Moment, wo dann auf einmal die Drucksituation ist, dann nicht performst oder der Ball irgendwie nur ans Außennetz gehst oder nicht weit genug ausspringst. Und das ist eigentlich was man aus so einer Situation jetzt jeder für sich einzeln wieder lernen kann. In meinen Augen gilt es, so diese positiven Themen mit herzunehmen. Denn man muss auch mal sagen, mit 8 Rückraumspielern gab es unglaublich viel Potenzial und Möglichkeiten für den Trainer, auch da das richtige Puzzleteil an dem Tag setzen zu können. Und das ist auch manchmal vielleicht sogar ein Hemmschuh für einen Trainer, anstatt vielleicht zu wissen, ich habe nur die 3, weil alle anderen verletzt sind, dann setze ich jetzt da drauf. Ja. Aber jeder war auch vielleicht an der Stelle, gerade was Rückraumspieler angeht, mit der Brechstange, aber die sind alle sehr, sehr stark in der Verteidigung, was Norwegen angeht. Die kommen offensiver raus, was brauchen wir dann? Brauchen wir vielleicht ein Kreisläuferspiel? Brauchen wir auch mal die 4 Rückraumspieler? Also du hast am Ende auch in so einem Stresslevel, da gilt es dann, denjenigen rauszupicken, der wirklich seinen Performance-Tag hat. Und es ist einfach nicht...
Das weißt du als Trainer dann auch erst, wenn der Spieler oder die Spielerin auf der Platte steht. Ne?
Ja, also natürlich.
Das ist halt, das und muss man sagen.
Und wie du auch die Rollen im Vorhinein vergibst. Daher jedes Tor, was durch, mit Bodenlandung, mit 1-gegen-1 irgendwie mit dem Ball im Tor gelandet ist, hat dann schon auch dazu geführt, Emotionen zu zeigen und Durchsetzungskraft zu zeigen.
Lass uns doch nochmal wirklich auf die sehr erfolgreiche WM im Allgemeinen blicken aus deutscher Sicht. Was waren da aus deiner Sicht so spieltaktisch und rein sportlich gesehen die Erfolgsfaktoren bei dieser WM? Also welche Mannschaftsteile oder Spielweisen haben dir da besonders gefallen? Welche Rolle spielt vielleicht dann auch Gaugisch der Trainer?
Also Markus Gaugisch hat schon vor längerer Zeit, als er das Amt übernommen hat, gesagt, dass sein Prunkstück die Abwehr und die Entwicklungsmöglichkeiten in der Abwehr zu sehen ist. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt zum Tragen gekommen.
War jetzt gestern, glaube ich, auch nochmal ein starker Beleg, ne, das Finale dafür.
Nicht nur, dass man Norwegen nur bei 23 Toren gehalten hat, sondern einfach generell das Verständnis, in der Abwehr die Grundlage für Erfolg zu zu setzen. Es ist übrigens auch ein Satz, den haben wir von unserem schnäuzbartigen Heiner Brandt damals immer wieder.
Oh ja, 2007. Komm mal gleich noch drauf.
Grundlage legen wir in der Abwehr. Das war so immer sein
Gibt's Trainer, die das nicht sagen?
Ja. aber bei ihm war das extrem damals. Und was ich damit sagen will, ist, das Prunkstück war die Abwehr, die dazu geführt hat, dass Xenia Smits, die beispielsweise als Standardspielerin im Innenblock sogar auf der Halbposition decken konnte, weil Emily Bölk und Van Perja.
Vogel meinst du sicherlich.
Ich kenne sie noch von ganz klein in Buxtehude, wo meine Frau selber gespielt hat. Genau, Emily Vogel. Das heißt, diesen Zusammenhalt und dieses wirklich Prunkstück in dieser Abwehr, da hatte sich, die Nationen haben sich davor gefürchtet, gegen Deutschland im Verlaufe dieses Turniers zu kommen, weil da einfach kein Durchkommen war. Und dass wir dann mit Kathi Filter im Tor noch eine Torhüterin haben, die ja über sich hinaus gewachsen ist.
Immer genau in den richtigen Momenten dann, ne? Wo du denkst, okay, das ist ein Spiel, kann vielleicht doch mal kippen oder so, das Momentum, und dann genau dann Leistung gezeigt und das Team im Spiel gehalten. Ne?
Und
oder auf Torwart, die Siegerstraße
geschickt. Und ein Torwart hat nun mal einfach auch eine so wichtige Rolle in einem Team, nämlich Dinge auszumerzen, wenn es mal bei der Abwehr nicht geklappt hat, als aber auch das Zusammenspiel zu sagen, wo wollen wir denn den Wurf haben von der Rückraumspielerin. Und das hatten sie, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das, weil du auch Markus Gaugisch angesprochen hast, das war ein Plan, den hat er schon vor ganz langen Jahren, als er da auf diese Position gekommen ist, schon immer auch bis niederschwellig in die unteren Nationalmannschaften und an die Landesverbände, wo ich mich ja auch mit beschäftige beim Bayerischen Handballverband. Unsere Landestrainer wussten schon damals, das wird das Prunkstück sein, worauf man sich hin entwickeln möchte. Und das Ergebnis ist jetzt...
Muss natürlich auch immer gucken, welche Spieler hast du dafür, ne? Oder Spielerinnen. Also danach musst du ja sicherlich dann auch ein bisschen spieltaktisch deine Ausrichtung vornehmen. Aber gehen wir vielleicht nicht zu tief dann ins Taktische. Wenn wir jetzt auf den Teamzusammenhalt gucken, der war ja seit Spiel 1 also wirklich klar zu spüren. Ebenso finde ich wie die Überzeugung bei jeder Aktion auf dem Feld und auch den Bock, den sie hatten auf jedes Spiel oder bei jedem Spiel. Also sozusagen Teamchemie. Egal jetzt, ob bei den Basketball-Weltmeistern von 23, bei den Basketball-Europameistern von diesem Jahr, bei den Fußball-Weltmeistern 2014 oder bei euch, bei den Weltmeistern 2007, war das ja eigentlich immer ein Schlüssel. Vielleicht sogar eher so ein Hygienefaktor, dass du sagst, ohne den geht's sowieso nicht. Außer bei den Dänen im Herrenbereich vielleicht, weil sie den anderen Teams sportlich so sehr entrückt sind. Aber welche Rolle spielen also diese weichen Faktoren, ist das der Gamechanger bei Teams, die sozusagen nah beieinander sind, leistungstechnisch, oder ist das zumindest die Möglichkeit, dich auf Augenhöhe zu bringen mit Teams, die eigentlich sportlich höher angesiedelt sind?
Ja, vor allem, weil dieser Zusammenhalt sichtbar ist. Wenn der noch auf der Platte durch Körpersprache, durch Zusammenhalt, durch Abklatschen, durch gemeinsam Hilfestellungen zu geben. Das ist das, was wir im Handball natürlich extrem ausleben können.
Das nimmst du auch als gegnerisches Team wahr, oder?
Genau, darum geht's. Also wenn du weißt, da ist jetzt eine Kreisläuferin, die ich anpacke als Spielerin, aber ich weiß, dass rechts und links gleich Hilfestellungen kommt. Oder dass, ja, im Handball ist es ja so, dass man eine diagonale Abwehrhaltung haben kann gegenüber der Spielmacherin in dem Fall, dass die plötzlich merkt, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Ich muss mich erstmal vorher umschauen. Kommt da noch jemand? Und dieses Bollwerk in der Abwehr, diesen Zusammenhalt, das kannst du einfach extrem stark in unserer Sportart zeigen als Körpersprache, als mannschaftliche Geschlossenheit. Und dann kannst du damit auch einschüchtern. Ich möchte aber lieber nochmal so auf den gesamten Spirit hinauslaufen, weil es gibt natürlich auch die Spielerin 15, 16, vielleicht sogar 17, 18, die gar nicht auf dem Spielberichtsbogen steht.
Ja.
Und da habe ich auch natürlich selber Parallelen zu der damaligen WM 2007. Aber auch dieser Zusammenhalt ist so extrem wichtig. Und da könnte man auch auf die anderen Sportarten hinausgehen, wie du gesagt hast, Basketball, wo auch darüber diskutiert wurde, wir brauchen auch den 17., den 18. Spieler, der es akzeptiert.
Stichwort Rollenverteilung, ne?
Rollenverteilung. und aber eine klare Ansage auch von Seiten des Trainers, des Bundestrainers gibt, du bist hier wichtig, auch wenn du jetzt nicht auf dem Spielberichtsbogen stehst, aber wir brauchen dein Spirit, dass wir alle gemeinsam in diesen Flow kommen und dass es auch keine Querelen im Mannschaftshotel gibt oder während einem Turnier an einem freien Tag, sondern wenn jeder seine Rolle weiß und dafür einsteht, dass er diese Rolle annehmen kann, dann ist das für mich auch ein ganz, ganz großer Faktor.
Basis für den Erfolg, ja. Das Turnier hat ja auch wirklich mehr Zuschauerzuspruch denn je im Damenhandball gehabt. Also da helfen natürlich die Heimspiele. Wir hatten mehr als 3 Millionen TV-Zuschauer im Halbfinale. Ich habe mir jetzt die Zahlen von gestern noch nicht angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob sie raus sind. Lass mich mal raten. Ich hätte jetzt gesagt, es sind auf jeden Fall mehr als 5. Aber wahrscheinlich ist es noch mal drüber, würde ich zumindest erwarten. Lass mich mal überlegen. Hottech, 7 Millionen?
Nee, wir waren bei 5,8, 5,9. Aber was auch eine überragende Steigerung ist. Und ja, natürlich könnte man jetzt wieder die Diskussion aufmachen, wer hat's von Anfang an und wann sind die Öffentlich-Rechtlichen eingestiegen?
Da möchte ich ja nochmal kurz was zu sagen. Wir müssen da, glaube ich, auch mal ein bisschen uns selbst kalibrieren. Ich erinnere mich noch an die Diskussion bei den Basketball-Weltmeisterschaften 23. Und bei allem Respekt, da ist der Basketball, der Herrenbasketball in der Vermarktung und auch in der Präsenz sicherlich noch ein Stückchen weiter als der Damenhandball aktuell in Deutschland. Aber auch bei den Basketballern hatten wir 2023 die Situation, dass es keinen öffentlich-rechtlichen Sender gab, der vor dem Turnier irgendein Spiel im sozusagen linearen TV frei gezeigt hätte. Ich weiß nicht, ob es das Halbfinale dann war. Ich glaube, Halbfinale und Finale wurden dann kurzfristig über Sublizenzen noch im Free TV gezeigt. Aber das war eine ähnliche Situation. Wir haben jetzt bei den Damen die Situation gehabt, dass zumindest alle K.O.-Spiele dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wurden, was ich ja schon mal eigentlich gar nicht so schlecht finde. Also wir dürfen da auch so ein bisschen die Historie nicht aus dem Blick lassen. Ich glaube, wir haben, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund für den Podcast hier, teilweise ein Problem bei Sport, der nicht Fußball ist und dem Stellenwert des Sports, der nicht Fußball ist in Deutschland. Und ich glaube, das bezieht sich auf viele Sportarten. Ich mag den Begriff auch Randsportarten nicht, weil ich finde, das wird der ganzen Sache nicht gerecht, den tollen Athletinnen und Athleten, die wir haben. Aber es ist dann, glaube ich, gar nicht so überraschend, dass es jetzt dann bei der Handball WM erst dann ab den K.O.-Spielen im VTV war. Ich finde es ehrlich gesagt sogar ganz gut, dass wir den Schritt zumindest dann gemacht haben.
Ne? Umso schöner, dass es bestätigt wurde. Total. Und dass sich alle damit identifizieren konnten. Wieder, wie es ähnlich bei den Männern immer wieder ist im Januar, wo alle merken, was für eine geile Sportart ist das, dass wir Handballer dort auf Respekt, Fairplay, Leidenschaft, Emotionen immer wieder zeigen können. Umso schöner, dass diese Quote gestern bei dem Frauen-WM-Finale so hoch war. Und da geht's auch gar nicht in Vergleiche zu treten.
Genau.
Das wurde ich während meiner Karriere ganz oft gefragt. Ich finde viel mehr die Werte und die Begeisterung,
also,
von der eigenen Sportart in den Vordergrund zu stellen. Ja. Weil jetzt hat jeder gesehen, ja, hands up for more, da steht Frauenhandball für vieles, vieles mehr.
Jetzt war das ein Meilenstein, das Turnier und auch der sportliche Erfolg im Damenhandball. Wie nachhaltig ist das und was muss geschehen, dass das nicht wieder verpufft?
Naja, ich habe gerade die Kampagne angesprochen, Hands Up for More. Da haben sich im Vorfeld dieses Turniers ganz viele damit beschäftigt, wie können wir die Sichtbarkeit, wie könnten wir die Bedingungen, wie können wir den Fan, das Fan-Dasein für den Frauenhandball noch mehr begleiten. Und allein diese Kampagne wird dazu führen, das nachhaltig zu leben und was dafür zu tun ist. Es gab zum Beispiel in den Landesverbänden, also man muss ja vom Deutschen Handballbund immer auch runterbrechen in die einzelnen Bundesländer und die Landesverbände. Wie wird es dort schon immer gelebt, die Gleichberechtigung aufrechtzuerhalten, die gleichen Bedingungen zu schaffen? Und für mich ist das ein klares Zeichen zu sagen, wir zeigen unsere Leidenschaft, wir zeigen uns öffentlich in sozialen Medien, in der Nahbarkeit, die wir auch können. Also das liegt ja auch viel an den Spielerinnen, die jetzt so eine Medaille gewonnen haben, auch daran, an die Basis zu gehen. Also mich hat auch damals jeder gefragt nach der Karriere, warum gehst du eigentlich zum Verband? Da unten ist doch alles viel langsamer und viel eingekrusteter und nur weißhaarige Männer entscheiden.
Ja, wenn es alle so handhaben wird, wird sich gar nichts mehr bewegen, ne?
Ja, also, naja, also, ehrlicherweise ist das aber doch genau der Punkt, wo gehen wir Sportler denn auch selber mal in Vorleistung daran zu gehen. Wir können so viele Schubladen aufmachen, wo Konzepte drin sind, aber wenn ich nicht samstags morgens in der Halle stehe, um den Kindern was beizubringen und Leidenschaft zu vermitteln,
dann
passiert nichts. Und da glaube ich, dass auch eine Offenheit von jederlei Hinsicht, ob das von Trainern ist, ob von Vereinen ist, ob das auch in Vereinsmeiereien immer wieder endet, weil jeder da verkrustete Denkweisen hat, aufbrechen, nach vorne gehen, Begeisterung schaffen an den Schulen, in den Sportvereinen. Und das sind leuchtende Kinderaugen, die wir brauchen. Und bestenfalls dann auch Mädels, die jetzt gestern gesehen haben, wow, ich möchte so Abwehr spielen wie Xenia Smits oder ich möchte ins Tor, weil Kathi Filter mir da ein Vorbild ist. Und ja, das wäre mein Appell an alle, die sich damit beschäftigen.
Kommen wir mal zu den Herren. Auch da kann ich mich noch an Zeiten erinnern, die nicht ganz so gut waren wie derzeit. Ich erinnere mich dann noch an Anfang der 90er Jahre, Horst Bredemeier und so, Nationaltrainer. Da haben wir uns auch mehrfach hintereinander nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren können, ich glaube 88 und 92. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Der Anspruch ist mittlerweile bei Großereignissen, kann man sagen, eigentlich immer das Podium. Also ich sag mal bewusst die Ambition, der Anspruch, nicht irgendwie das Mindestziel oder sowas. So auch bei der anstehenden EM im Januar. Themenübergänge wie aus der Podcast-Hölle, aber ernsthaft, für ein Land mit 82 Millionen und 800.000 im Deutschen Handballbund und als stärkste Liga der Welt, ist die Zielsetzung per se doch bei Großereignissen eigentlich das Podium, oder? Für uns als deutsche Handballnation.
Es ist schön, dass es sich dorthin entwickelt hat. Also ich glaube, das Halbfinale war jetzt in den letzten Jahren immer genau der Punkt, wo wir uns alle gesehen haben, auch wenn natürlich die Dichte jetzt gerade bei einer Europameisterschaft doch sehr, sehr hoch ist, auch wenn dieses Turnier wieder aufgeblähter wird. Auch da geht man ja den Weg, mehrere Nationalitäten und mehrere Nationen mit einzubinden, um auch Reichweite aufzubauen. Aber es ist in diesen 60 Minuten eines Turnierspiels immer entscheidend, wie kannst du dich vor dem Spiel und von Spiel zu Spiel auf das besinnen, was dich ausmacht, was deine Stärke ist. Und da sind wir auch jetzt, wenn wir bei den Männern ankommen, immer das Paradebeispiel ist die Abwehr, ja, zusammen mit Andy Wolf, wenn wir jetzt mal da hingehen, mit Johannes Goller, Julian Köster im Innenblock, das ist ein Prunkstück, was auch da wieder zum Tragen kommt, dass Handball Deutschland nur mit diesem Spiel, mit der Abwehr, mit dem Torwartverbund dazu führt, Grundlagen für einen Erfolg.
So. Und der Glaube an sich selbst, wie wir spätestens letztes Jahr bei Olympia gesehen haben, also bis der letzten Sekunde daran glauben, dann gibt es ja auch nochmal wirklich so sensationelle Spielsituationen wie gegen Frankreich. Aber wenn wir vielleicht mal ganz kurz für die Allgemeinheit auf den Modus zu sprechen kommen, vielleicht mal kurzer Einschub, die EM findet in den Handballhochburgen Dänemark, Norwegen, Schweden statt. Es geht am 15.01. los und endet mit dem Finale in Herning in Dänemark vor wahrscheinlich dann 15.000 verrückten Handballfans am 1.02. Unsere Jungs treffen dann am 15.01. glaube ich zum ersten Mal auf den lieben Nachbarn Österreich und dann auf Serbien und Spanien. Ich muss sagen, das ist schon ein ganz schönes Brett, finde ich. Die beiden Gruppenersten der 6 Vierergruppen kommen in die 2 Zwischenrundengruppen und spielen dort dann das Halbfinale aus. Punkte aus der Vorrunde werden mitgenommen gegen Teams, die ebenfalls weiterkommen. Also es klingt bei uns mit Serbien, Österreich oder Österreich, Serbien, Spanien schon sehr nach Todesgruppe, oder ist das zu viel gesagt?
Für mich ist das zu viel gesagt, weil nochmal, wir kommen wieder mit der Antwort davor dahin, dass wir als deutsche Handballnationalmannschaft bei den Männern ins Halbfinale kommen wollen. Und ich weiß, dass so eine Vorrundengruppe auch dazu führt, da wird alles dabei sein. Da wird ein dominiertes Spiel dabei sein, da wird vielleicht auch mal eine Niederlage dabei sein, da gibt's enge Spiele bis zum Schluss, Crunch-Time. Und das ist aber doch das, was du eigentlich in unserer Lage haben willst, um gewappnet zu sein für das Turnier. Wir können nicht den Anspruch haben, alle drei Spiele zu dominieren und meinen, wir können da klar als Favorit in jedes Spiel reingehen. Nee, das sage ich damit nicht. Aber es wird von Beginn an heiß hergehen und das braucht es auch, um da wieder Reichweite, um die Leute von Hause auf die Seite der Nationalmannschaft zu bringen, weil jetzt wieder alle wissen, hey, Handball, Europameisterschaft, wir sind wieder voll dabei.
Wenn wir uns jetzt mal die Gegner so ein bisschen anschauen, da vielleicht mal ganz kurzes Fazit oder eine Einschätzung von dir uns einholen. Spanien vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, auf dem sie schon mal waren, aber traditionell natürlich eine sehr starke Handballnation, auch ein sehr gutes Team. Bronze bei Olympia gewonnen und eines der, wenn nicht das beste Torhüter-Duo des Turniers oder im Handballzirkus im Internationalen mit De Vargas Kiel und Hernandez in Magdeburg. Deine Einschätzung kurz zu Spanien?
Also ich habe bei Spanien immer ein ganz spezielles Thema, weil der spanische Handball ist so traditionell, dass egal wer nachkommt, genau weiß, wie dieses Spielsystem zu funktionieren hat. Was will ich damit sagen? Wir blicken immer so aus deutscher Sicht immer, wer spielt gerade, Frankreich spielt gerade einen guten körperlichen Handball, die Spanier, jetzt kommen die Färöerinseln, da müssen wir uns auch was abgucken. Wenn du einem Spanier 17 Jahre mit einem Spanier 46 Jahre zusammen aufs Spielfeld packst, da weiß jeder genau, wie das spanische Krass. Spielsystem ist. Was ich damit sagen will, ist, diese Stärke, die ist Gold wert. Und deswegen kann, egal welche Einzelspieler dann immer wieder auch kommen und welchen Highflyer sie vielleicht dabei haben, welche erfahrenen Spieler, welche jungen Spieler, dieses System, das spanische System funktioniert einfach immer. Auf das kannst du dich als Trainer, als Nation immer verlassen. Und deswegen sage ich, ist Spanien für mich immer unter die Favoriten zu zählen, weil sie einfach sich auf so ein, und gerade was das Torhütergespann angeht, kommen wir wieder dazu, dass wir unseren Lieblingssatz heute sagen, die Grundlage legt man in der Hand.
Gut, dass wir hier keinen Phrasenschwein stehen haben. Kommen wir zu Österreich. Mittlerweile mit, ich glaube, 10 Spielern aus der HBL. Auftaktspiel für die Deutschen ist immer besonders und enorm wichtig und gleichermaßen schwierig bei Turnieren. In der Gruppe dann nochmal ein Tick wichtiger. Österreich bereits ja mit dem Unentschieden gegen uns bei der letzten Euro 24. Wie siehst du Österreich?
Gefährlich, sage ich an der Stelle ganz klar, weil ich lasse immer gern mein Bauchgefühl raus, wenn ich gefragt werde, ohne dass sie ja vorher abgesprochen waren. Daher sage ich, ist in Österreich und gerade weil du sagst, 10, 11 Spieler, die in der Bundesliga sind, das ist für die das Spiel des Jahres. So, ja. Und du kannst dich genau auf so einer Bühne dann zeigen, wie du es denjenigen zeigen willst, wo du gerade deine Heimat hast. Und da gibt es verschiedenste Spieler, ob Nico Billig, der jetzt von Kiel wieder weggeht, nach über 10 Jahren in der Handball-Bundesliga, ob das ein Hudicek ist, der in Lemgo die Fäden in der Hand hält und hofiert wird, weil er ein sensationeller Spieler ist. Und da gibt es einfach coole Einzelstories, die da wieder zu führen können, dass so eine mannschaftliche Geschlossenheit, die es übrigens schon immer gab bei den Österreichern, dazu führen kann, dass die sehr, sehr gefährlich werden können zu Beginn.
Bei dem Spiel muss ich mich selbst ein bisschen revidieren, bin ich übrigens der Meinung, die haben tatsächlich gar nichts zu verlieren in dem Spiel. Ich meine, da geht es noch nicht um eine Medaille, das heißt, du hast nicht die Finger irgendwo an Edelmetall. Da ist es ein Gruppenspiel, bei dem du den großen Nachbarn und die große Handballnation Deutschland ärgern kannst. Also da bin ich bei dir, das kann auch mal ein paar Prozent mehr geben und ja, also das ist wahrscheinlich eher so ein Spiel, was in die Kategorie zählt. Wir haben nichts zu verlieren, den Jungs zeigen wir es jetzt mal. Ne? Wer jetzt serbische Sportteams kennt, der weiß, dass da in Sachen Mentalität und Aggressivität nochmal ein ganz anderes Level herrscht. Wie ist Serbien sportlich einzuschätzen?
Auch eine überragende Entwicklung, die dort vorgenommen wurde. Weil wir auch da sehen, dass die stärkste Liga der Welt für viele die große Motivation ist, dorthin zu kommen. Ich habe ja auch mit dem einen oder anderen serbischen Spieler zusammengespielt, Marco Vujin an der Stelle, der lässt sich da bestimmt auch einfangen, indem das für die das Größte ist, beim THW Kiel in der Handball-Bundesliga in Deutschland zu spielen. Und da sind wir eigentlich an dem gleichen Punkt. Du hast die Mentalität, du hast dieses Herzblut, dieses Straßenhandballer-Gen vielleicht auch in einer gewissen Form benannt. Und das lässt sich genau dadurch beweisen, was es bedeutet, mit so viel Herz gegen Deutschland spielen zu können. Wir wollten ja jetzt bisher immer nur auf die Mannschaften, auf die Nationen eingehen, weil ich könnte jetzt natürlich wieder auch das Gegenargument für, aus deutscher Sicht bringen.
Ja.
Vielleicht kommt es
noch mal. Da kommen wir auf jeden Fall noch auf die Stärken und Schwächen, falls es welche gibt im deutschen Team. Vielleicht noch ganz nebenbei bemerkt, es zählt übrigens bei Punktgleichheit in der Gruppe der direkte Vergleich. Wie gesagt, die beiden Ersten der Gruppe kommen jeweils weiter. Nach dem direkten Vergleich dann, wenn es da im Dreiervergleich oder so identisch ist, dann gilt die allgemeine Tordifferenz. Und ja, das vielleicht nochmal kurz zum Modus. Wir gehen mal von einem Weiterkommen aus. In der Hauptrunde wartet dann mit gegebenenfalls Dänemark, Frankreich, ich glaube Portugal ist noch eine Option, dann vor allen Dingen mit den beiden Erstgenannten das oberste Regal auf uns. Ausrutscher in der Zwischenrunde verboten, oder?
Ja, cool. Das ist jetzt nicht die größte Weisheit, die wir brauchen, um zu wissen, dass wir da hochgehen wollen. Viel spannender ist eigentlich den gemeinsamen Weg, Vorrunde, Hauptrunde, mögliche Endrunde in Herning zu sein, da wo du letztes Jahr auch schon gespielt hast, so ein bisschen einen kleinen, will ich sagen, Heimvorteil haben die Dänen sowieso. Das ist ja eh krass, was da in Herning passiert, wenn Dänemark aufläuft.
Ja.
Aber aus deutscher Sicht kann ich nur sagen, da willst du jetzt auch nicht hinrechnen. Da willst du jetzt erstmal gucken, was hast du, wie hast du diese Situation, die ich vorhin angesprochen habe, gemeistert und wie kann, was kannst du daraus auch nehmen? Weil wir brauchen uns von niemandem zu verstecken. Das ist, glaube ich, auch völlig klar, weil wir einfach einen sehr starken, breiten Kader vor allem haben. Deswegen, ich würde da jede Situation gemeistert sehen wollen in der Vorrunde, um dann präpariert zu sein, auch gegen die Großen.
Ja, genau. Also darum geht's ja auch dadurch, dass du die Punkte mitnimmst und jetzt eigentlich schon eine schwere Vorrundengruppe hast und dann nochmal wirklich so dicke Bretter in der Zwischenrunde warten. Ist es vielleicht schon eine, im Vergleich zu den letzten Turnieren schon mal noch eine größere Herausforderung, weil du einfach, du konntest dir vielleicht mal einen Ausrutscher erlauben, bist dann trotzdem noch weitergekommen. Ich glaube, das ist jetzt ungleich schwieriger. Wenn du jetzt zum Beispiel in Spanien mit weiter rutscht in die Zwischenrunde, wovon ja auszugehen ist, und du verlierst das Ding gegen die, dann fehlen dir auf jeden Fall die Punkte in der Zwischenrunde und dann kannst du dir eigentlich nicht nochmal eine Niederlage in der Zwischenrunde erlauben, sonst schaffst du es nicht ins Halbfinale. Und das meinte ich, und ich glaube, das ist auch das, was dann Alfred Gislason gesagt hat, glaube, das ist das schwerste Turnier oder die schwerste Trainerherausforderung, die er, glaube ich, in seiner Karriere so sinngemäß hat, das, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder gesagt in dem Interview, die er bisher so gesehen hat. Ich glaube, das ist ein bisschen damit gemeint.
Und umso besser wäre es ja jetzt auch wieder den Vergleich, den wir vorhin schon genommen haben, was die Frauen gerade nämlich für einen Spirit und für einen Teamgeist aufgebaut haben. Du brauchst die komplette Breite des Kaders und da steckt Alfred Gislason mit Sicherheit auch in dieser Herausforderung, jedem seine Rolle zu geben, jedem für das kleinste Detail so vorzubereiten, dass du ein Teil dieses Erfolgsweges bist, den wir gehen wollen.
Kommen wir gleich zu. Vorher brauche ich von dir aber noch einen Hot-Take. Also und zwar, jetzt wenn wir mal gucken, Titelverteidiger sind zwar immer noch die immer hochgehandelten Franzosen, aber Dänemark, wir haben es schon erwähnt, spielt in einer ganz anderen Liga, sind Olympiasieger, haben die letzten 4 Weltmeisterschaften für sich entschieden. Absurd, die können eigentlich 2 Mannschaften stellen, würden wahrscheinlich, wenn du darauf wetten würdest, dass die Gold und Silber mit ihren beiden Nationalmannschaften abräumst, würdest du bei Tipico oder Bibin oder wie sie alle heißen, trotzdem nichts gewinnen, weil die Quote so schlecht ist. Was macht die so stark und was hat zu dieser brutalen Dominanz geführt? Also klar, ist natürlich eine absolute Handballnation, aber was haben die alles richtig gemacht in den letzten Jahren?
Da war jetzt aber nicht der Hot-Take drin, oder?
Nee, da ist der Hot-Take. Nee, stimmt, nein, der kommt noch danach.
Ja. Um bei Dänemark kurz anzuknüpfen. Spielfreude, Spielwitz, Grundlagen des Handballsports. Was heißt Grundlagen? Basisarbeit, fangen, passen, werfen. So blöd das klingt.
Infrastruktur, Schule wahrscheinlich.
Gesellschaft.
Fängt da schon an,
das
oder?
Sind gesellschaftliche Themen. Also ich habe mich mal mit einem Dänen darüber unterhalten, dass wir in Deutschland so Trennwände in Hallen, in so Dreifachturnhallen
haben,
um in jedem Hallendrittel eine Sportart ausüben zu können oder unterschiedliche Mannschaften trainieren zu können. Da hat er mich angeguckt in Dänemark und gesagt, wir bauen 3 Hallen, bevor wir da Trennwände
einbauen. Das war für mich übrigens immer der Horror. Also Sport natürlich liebstes Fach im Gimmi. Und dann ging es in die Halle und die Frage war als erstes, müssen wir uns die Halle mit anderen teilen oder nicht? Und wenn die Halle frei war, geil, heute Mannschaftssportart, irgendwie, weiß ich nicht, Handball, Fußball und so weiter. Das war dann so immer so der geilste Moment. Und dann so, nee, wir haben heute nur ein Drittel, wir müssen irgendein
Badminton
Kram machen. So, das wäre doch okay gewesen, aber es Gerätetour oder so, Gott, nein, worst case. Ja, genau.
Aber ich nehme das trotzdem als Beispiel und da können wir jetzt lachen, wie wir wollen. Wenn wir in unserer Sportart weiterhin Fortschritte machen wollen, dann brauchen wir infrastrukturelle andere Themen. Und da ist es halt so, dass ein, sagt ja, das ist ja nichts Neues, wie das die Dänen immer wieder zelebrieren. Wenn du eine Handballeinheit von 17 bis 19 Uhr hast, dann bist du ab 15 Uhr schon in der Halle und kannst dort mal in der Cafeteria dich austoben, bleibst am Abend noch fürs Abendessen zusammen. Und einen Hausmeister habe ich übrigens auch keinen gesehen, weil hier stehen die Hallen offen, um einfach mehr Bewegung, mehr Möglichkeiten zu haben. Da würden wir jetzt, glaube ich, Abende füllen, um die strukturellen Themen im dänischen Handball oder im Vergleich zu Deutschland aufzumachen.
Jetzt kommen wir mal zum Hot Take.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Also wer gewinnt das Ding, die EM? Kriege ich jetzt eine andere Nation als Dänemark? Oder so weit hängt sich wahrscheinlich keiner aus dem Fenster, oder?
Also ich habe ja letztes Jahr war ja die Handball-WM auch schon in Dänemark, damals noch Norwegen und Kroatien. Und ich habe dieses Herning gesehen. Also das ist eine Pilgerstätte für rot-weiße Fans. Und jetzt sind sie sogar 3 Wochen am Stück dort. Das wird Dänemark aber sowas von durchrollen.
Durchziehen, ne? Okay. Welche andere Nation zählst du zum engsten Favoritenkreis? Also könnte es ein Überraschungsteam auf dem Treppchen oder im Halbfinale geben? Portugal vielleicht sogar? Gegen die sind wir bei der WM im Viertelfinale rausgeflogen oder Vizeweltmeister Kroatien? Gibt's welche siehst du im Halbfinale?
Ja, das sind schon Überraschungsteams, die du da gerade genannt hast. Ja. Zumal sowohl bei Kroatien jetzt Mentalitätsmonster und Mentalitätsspieler nochmal mehr den Ausschlag geben, aber das Thema Portugal, und ich habe ja auch da Champions League Spiele gesehen, wo die Portugiesen zusammen auch schon in einem Champions League Niveau tagtäglich zusammen trainieren, aber auch dann Spiele auf allerhöchstem Niveau bekommen, was ja den Erfahrungsschatz dieser portugiesischen Mannschaft immer wieder in die Höhe treibt. Und da haben wir schon ein paar Kitzel Vergleiche mit den Costa-Brüdern und dementsprechend kann ich mir Portugal auf jeden Fall als Überraschungsmannschaft da vorstellen.
Okay, wen siehst du im Halbfinale? Jetzt kommt der Hot-Take, weil der Titel ist ja quasi vergeben, mental zumindest.
Naja, also ich bin bei Frankreich, ich bin bei Dänemark, ich bin bei Portugal und ich würde mir natürlich Deutschland wünschen. Weiß aber auch nicht, wie mit welchem Mut und mit welchem Flow Schweden da reinkommt in diese Herning-Gruppe. Daher kann das auch so zu einem Heimerfolg werden für Schweden.
Ja, okay. Dann lass uns mal aufs eigene Team schauen, also auf den deutschen Kader. Gehen wir den mal flugs durch, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich kommt jetzt ein Stirnrunzeln hier gegenüber. Ich hätte jetzt gesagt, die vermeintliche Startformation, einfach aber auch, um den sozusagen allgemeinen Sportfans das ein bisschen näher zu bringen. Wir müssen sagen, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung kennen wir eigentlich nur das erweiterte Aufgebot. Am 17.12., also diese Woche, gibt dann der DRB den 20-Mann-Kader bekannt. Und kurz vor dem ersten Spiel, ich glaube am 14. Tag vorher, musste Alfred dann offiziell 18 davon für das Spiel melden. In Vor-, Haupt- und Finalrunde kann er dann, glaube ich, nochmal auf 2 Positionen im Kader wechseln. Wo haben wir Weltklasse auf der Platte und wo fehlt uns gegebenenfalls noch ein bisschen Substanz? Das ist das, was die Fans sicherlich interessiert. Lass uns mal durchgehen. Ich habe hier mal so eine kleine Liste vorbereitet.
Bin gespannt.
Ja, grätsch mich ab, ne, wenn das nicht, wenn das Kokolores ist, so aus Weltmeistersicht. Also Tor Andi Wolf, THW Kiel würde ich Haken hintermachen, Weltklasse. Ich gehe jetzt mal nicht den gesamten Kader durch, sondern wirklich mal so die, wo ich sage, die sind für mich eigentlich unstrittig. Dann haben wir am Kreis Johannes Goller, gleichzeitig auch Kapitän von der SG Flensburg-Handewitt. Weltklasse vorn und hinten, würde ich auch einen Haken hintermachen. Du hakst ein, wenn es nicht passt. Dann haben wir Rückraum links, Julian Köster, glaube ich auch, kann man in die Kategorie Weltklasse vorne hinten einordnen. Wir haben Rückraum Mitte mit Juri Knorr von mittlerweile dem Aalborg Handball Club. Offensiv sicher auch Weltklasse, haben dann noch den sozusagen alternativ den Marco Grigic, der ist der Weltklasse, kann man den schon einordnen, der ist noch sehr jung halt.
Ich lasse dich mal zu Ende erzählen.
Du kommst dann gleich mit deiner. Rückraum rechts, Renas Uschins von Hannover Burgdorf. Weltklasse ja, in der Form von 24, vielleicht kleines Fragezeichen. Muss man sagen, spielt in Hannover natürlich auch jetzt nicht in den Top-Teams der Liga, die einem sofort in den Kopf schießen, also Magdeburg, Berlin und Co., THW Kiel und so weiter. Haben wir links außen Lukas Mertens vom SC Magdeburg, würde ich sagen internationale bis Weltklasse, und rechts außen weiß ich nicht, wer auf die Platte darf, Lukas Zerbe vielleicht vom THW Kiel, von deinem Club, würde ich mal in der internationalen Klasse einordnen. Ich finde, du darfst gleich, wir haben da schon eine wirklich, wirklich extrem, extrem gute Truppe auf der Platte. Jetzt ist aber das Spiel mittlerweile wahnsinnig schnell geworden und Mannschaften wie Dänemark, ich habe es vorhin schon gesagt, die verfügen über eine brutal starke Bank, und Bank trifft's wahrscheinlich gar nicht. Die können wahrscheinlich 1:1 nahezu in der Rotation wechseln. Wie wichtig ist beim Kräfteverschleiß die Ausgewogenheit im Kader? Ist da der zweite Anzug? Und auch das ist vom Wording sicherlich, wird den Spielern nicht gerecht, aber du weißt, was ich meine, und der Fan draußen auch. Ist es vielleicht noch so der Bereich, wo wir ein bisschen Luft nach oben haben, vielleicht zu der ganz großen Nation wie Dänemark? Wie schätzt du den Kader ein, auch das, was ich gesagt habe, und die Situation, dass du halt eigentlich auch diese Rollenspieler brauchst und auch eben halt mal über Entlastung sorgen kannst von der Bank?
Also ich gehe überall mit, was die Spieler angeht. Um nochmal kurz auf deine Frage, Marco Grigic, Weltklasse. Wir werden das in den Turnieren sehen, die jetzt kommen. Also er hat sich mit Sicherheit da etabliert, auch in einem Top-Verein jetzt bei der SG Flensburg-Handewitt natürlich, mit seiner ersten Saison schon für Furore zu sorgen und Stabilität auszusprechen. Wir reden immer noch von einem ganz jungen Spieler an der Stelle. Aber genau diese erfahrenen Spieler mit Bezug auf dem jüngeren Backup, nenne ich es jetzt mal. Und dann fange ich mal von meiner Position an. Tim Freihöfer auf links außen mit Lukas Mertens zusammen ist für mich auch eine Stabilität, wo du weißt, da kannst du einfach 1:1 wechseln und da wird kein Abfall hinterher sein. Im Gegenteil, kannst immer was Spritziges mit dazu nehmen. Und es steht und fällt mit der Rückraumachse. Und da mag ich eigentlich eine Variabilität noch mit reinzubringen, nämlich in Nils Lichtlein, den ich als Rückraumspieler extrem schätze.
Füchse Berlin,
ein bayerischer Spieler, war um unser Stolz da auch irgendwie mal zu zeigen. Und die spielen alle in Champions League Mannschaften. Also jetzt gerade, wenn so ein junger Nils Lichtlein von Matthias Gitzel im Training was lernt oder mit Lasse Andersson zusammen eine Spielschnelligkeit von dänischen Topspielern was lernen kann, dann kann das nur hilfreich sein. Oder du hast angesprochen, Juri Knorr spielt in Aalborg, hat da in der dänischen Bundesliga wahrscheinlich auch seine nächsten Erfahrungsschritte, die er machen kann. Also daher meine ich, natürlich haben wir die Position auf Rückraum rechts nicht so stabil, wie wir es uns alle wünschen würden, was auf anderen Posten.
Deshalb auch nochmal sozusagen Kai Häfner nochmal so reaktiviert, so auf Standby.
Franz Semper ist natürlich dann auch nochmal ein Spieler, der aus Leipzig da mit fungieren mag. Aber nochmal, wir kommen eigentlich dazu, und da weiß ich um Alfred Gislasons Priorität. Die Qualität muss auch in Form von Abwehrspielen vorhanden sein. Und das Kreisläuferspiel wird auch immer mehr eigentlich vernachlässigt, wenn man ehrlich ist. Also es geht ja immer nur noch im Handball im 1 gegen 1 zu sein. Aber siehe jetzt auch Lisa Antl bei den Frauen oder Janne Kohlbacher mit Johannes Goller. Wir brauchen wieder auch so 2-3 Puzzleteile, auf die man sich verlassen kann. Und das meine ich eben mit deutschem Spiel. Was ist das deutsche Spiel? Und das ist immer noch so, das ist nicht so griffig.
Du hast gerade einen Alfred Gisser schon angesprochen. Also wir testen übrigens nochmal am 8.1. und 11.1. gegen Kroatien zweimal. Und du hast jetzt fast 10 Jahre unter Alfred Gisser. Acht Jahre unterm, genau, er kam erst ein bisschen später zum THW Kiel als du. Aber du hast halt unter ihm viele, viele Jahre gespielt. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal den Trainertyp angucken, was macht seinen Stil fachlich und menschlich aus?
Also ich fange mit dem Fachlichen an, denn Alfred Gislason ist meines Erachtens einer der Trainer, der alles analysiert. Also wir haben in den Jahren beim THW Kiel Videoanalysen gehabt. Da kann ich gar nicht mehr drüber nachdenken, wie viele, wenn ich die zusammenzählen würde, habe ich glaube ich ein Jahr Fernseher geschaut, so gefühlt. Was ich damit sagen will, ist die Vorbereitung auf einen Gegner, auf ein Spiel, die ist auf allerhöchstem Niveau, weil er sich sehr, sehr viel Gedanken macht, was sind denn auch Konzepte, die es dagegen braucht. Gleichzeitig hat er das in einer Nationaltrainerrolle natürlich jetzt mit einem ganz anderen Rhythmus und Pensum, aber trotzdem kann er dir auf Knopfdruck sagen, welche Aktion hatte Julian Köster jetzt die letzten 6 Spiele.
Krass.
So um zu sehen, ja, wie selektiere ich auch, wen finde ich vielleicht auch in dem auf gewissen Positionen, weil er holt ja schon immer wieder auch Spieler raus, die im Abwehrverbund ihm helfen. Und daher ist, glaube ich, die Analyse und die zu wissen, wer wo spielt in der Liga, absolute Top. Menschlich ist Alfred Gisason natürlich als Isländer, wie ich ihn als Vereinstrainer hatte, nochmal anders zu bewerten, als wenn ich ihn jetzt zwischen Moderator und Experten da im Fernsehen neben einem habe. Aber auf eine menschliche Basis, die von Ehrlichkeit geprägt ist, und das tut manchmal auch weh als Spieler. Also kann ich selber von ein Lied singen, wie es dann ist, wenn man mit einem langjährigen Trainer zusammenarbeitet, wo ich immer der Meinung war, gib mir was an die Hand, womit ich arbeiten kann. Und wenn es dann ist, dass du mich zusammenscheißt während dem Spiel, aber ich brauche eine gewisse menschliche Griffigkeit. Und das hat er natürlich verstanden und ist auch seine Art der Kommunikation. Heute als Bundestrainer und mit ein bisschen Abstand natürlich auch als Spieler kann ich sagen, dass das ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis ist, wo man weiß, dass man auf einer Wellenlänge ist. Und ich glaube, ich konnte als Spieler damals sein Spielsystem und auch das Spielverständnis für Handball generell sehr, sehr nachempfinden und habe das auch direkt verstanden, worüber ich auch sehr dankbar bin, auch von Haus aus immer was mitbekommen zu haben, sehr wissbegierig zu sein. Das habe ich ja von früher schon gelernt. Daher glaube ich, versteht und respektiert er auch mein Spielverständnis und meine Expertenrolle jetzt im Handball.
Aber wenn wir uns jetzt mal Heiner Brandt als Weltmeistertrainer 2007 anschauen, dann haben wir Dago Sigurdsson, mit dem wir die Europameisterschaft 2016 gewonnen haben. Und jetzt haben wir Alfred. Welche Unterschiede sozusagen in Spielstil und Taktik siehst du da zwischen diesen Trainern?
Boah, da müsste man jetzt ziemlich aufräumen, also von der damaligen Zeit zu heute. Also mir fällt zur damaligen,
schwierig natürlich immer die Ära miteinander zu vergleichen.
Das würde ich auch ungern wollen. Ich würde mehr auf Spielsystem vielleicht gerne mal eingehen wollen. 2007, klare Hierarchien, klare Spielzüge. Das ist allerdings damals ein Handball gewesen, da musste ein Spielzug bis zum Ende klappen. Ja, wenn ich daran denke, Lehrlings Lanzer war damals ein Spielzug, der musste, was ich dir damit erklären will, hier mit meiner Handhaltung, da musste der Spielzug bis am Ende und hier passiert das Tor.
Ja.
Ja, aber es gibt Spielzüge.
Kannst du nicht prognostizieren, wie die laufen.
Und die müssen auch hier erfolgreich sein und hier erfolgreich sein. Ja. So. Und da kommen wir aktuell ja auch wieder hin. Also wenn du jetzt das Spielsystem Dänemark oder Füchse Berlin, wo der weltbeste Spieler aktuell ist.
Ja. Matthias Gitzel,
der kommt da einfach mal eingelaufen. Der kommt da einfach mal gegen die Hand, oder macht sein 1-gegen-1. Also in dieses Spielstil wird es ja immer mehr geben. Wir hatten vorhin schon davon gesprochen, dass kaum noch Kreisläufer zum Einsatz kommt.
Oder jetzt beim letzten Topspiel Pütlik, erste Halbzeit, Flensburg gegen
Berlin.
Gegen Berlin, sorry, genau, kleiner Hänger. Also erstmal wahnsinniges Spiel mit weiß nicht, 80 Toren oder so. Und da war Pütlik ähnlich so drauf wie Gitzel, ne? Also das
ist ein
neuer Spielertyp.
Und was ich damit sagen will ist, deswegen kannst du gar keine Äras vergleichen, sondern du gehst jetzt auf ein Spielsystem, was jeder irgendwie für sich definiert. Wir können auch den SC Magdeburg einbauen mit Gisli Christiansson, wo es nur darum geht, Kreisläufer, geh bitte weg. Ich möchte hier jetzt viel Platz
haben.
1-gegen-1 Durchbruch haben. Aber es wird auch wahrscheinlich jetzt bald wieder irgendwann Turnierform geben, wo wir den Kreisläufer doch wieder in der oberen Etage anspielen und es 2-gegen-2 mehr machen, was ein spanisches Spielsystem immer wieder ist. Daher, ja, ich tue mir da schwer, A, das zu vergleichen und B, gilt es, die individuellen Stärken, und da muss man Alfred Gislason schon erwähnen, da war er zur Anfangszeit seiner Bundestrainerzeit noch sehr, sehr starr und aus THW Kiel-Zeiten kommend, weil bei uns das einfach der Spielzug ist, den es braucht. Also da Tor entschuldigt alles, ist so ein Spruch, den hat früher mal ein Trainer gesagt, den gab es beim THW Kiel so in der Form nicht.
Wer trifft, hat recht.
Weil das ist ein Mannschaftssport, da muss ein Spielzug, und das sind mehrere Spielzüge, die da im Portfolio und im Kopf sein müssen. Das ist Disziplin teilweise, die es braucht. Aber wir kommen, wie gesagt, immer mehr eigentlich dazu, dass wir Spielermaterial, Spielerqualitäten haben, wo du die gar nicht in dieses Spielsystem pressen darfst.
Spannend.
So, deswegen Auftakthandlung, ja, Kreisläufer positionieren und dann entsteht ein Spiel daraus. Und daher vielleicht auch die Sichtweise von jemandem von außerhalb, der nicht im Handball so tief drin ist, dass das manchmal Harakiri oder mal ist es jetzt gewollt oder hat er jetzt da einen Spielzug überhaupt angesagt im Timeout? Also da
mehr Flexibilität und mehr Eigenverantwortung dann auch bei jedem einzelnen Spieler vielleicht im Vergleich zu früher, ne?
Und das Vertrauen zu spüren. Also darf ich denn meine Stärke hier jetzt aus? Ist die
ausgehen.
Eigentlich gewollt?
Ja.
Und da sind wir wieder in einem Coaches-Bereich, diese zwischenmenschlichen Themen so anzugehen, dass du dich wohlfühlst, dass du auch Selbstvertrauen hast. Und da können wir jetzt, Marco Grigic kommt mir da natürlich wieder gleich in den Kopf, dem du das Vertrauen gibst, mach dein Ding, spiel deine Stärke aus.
Ja, ja, spannend. Wir werden das natürlich im Januar beobachten. Wir sind schon massiv über der Zeit, also mein Anspruch, das mal ein bisschen zeitlich zu reduzieren, habe ich mal wieder mit Füßen getreten, aber ich finde es halt mega spannend. Ich glaube, die Leute da draußen auch. Lass uns im Schweinsgalopp nochmal schnell auf die Handball-Bundesliga und die Champions League schauen, vielleicht wirklich mit ganz kurzen Einschätzungen. Gibt es in der HBL Überraschungen aus deiner Sicht nach der Hinrunde, also was Teams oder auch Spieler angeht, überraschend zum Beispiel, dass die Füchse Berlin vielleicht jetzt schon so weit weg sind von der Spitze, auch wenn Magdeburg da sicherlich eine Alleinstellung hat?
Ja, da würde ich gar nicht auf Füchse Berlin gehen, sondern vielmehr
Magdeburg,
den TBV Lemgo ansprechen,
okay,
dass diese Überraschungsmannschaft oder auch sich in einen Flow gespielt hat, auch mit guter Vereinsatmosphäre, mit gutem Trainercoaching, mit einfach auch einem Teamgeist, der merkt, hoppla, wir können hier in Berlin gewinnen. Wir holen gerade einen Punkt zu Hause gegen Kiel. Das macht Spaß zu sehen, dass diese stärkste Liga der Welt immer wieder für Furore sorgt. Im letzten Jahr, dass es 4-5 Mannschaften noch immer bis zum Schluss gab, die um die deutsche Meisterschaft spielen.
Messung letztes Jahr, ne, zum Beispiel.
Dass jetzt oder Hannover-Burgdorf sogar auch. Und immer wieder gibt es Geschichten mit den besten Spielern, die wir haben können. Und das Thema Champions League können wir auch direkt...
Lass mich noch einmal ganz kurz letzter Satz zur Bundesliga. Lässt sich Magdeburg das Ding noch nehmen? Was macht die so stark? Die haben, glaube ich, erst einen Punkt verloren und marschieren da mit Abstand vorweg.
Was macht die so stark? Also ein Selbstverständnis, jedes Spiel wieder als ein Endspiel zu sehen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist diese Mentalität, die von der Seitenlinie an auf die Mannschaft übergeht, auf den ganzen Verein übergeht. Bennett Wiegert ist die Institution, die man nennen darf und muss, wenn du als Trainer und Manager das in Persona einfügst, dann weißt du, wohin dieser Verein gehen möchte die nächsten Jahre. Und das gibt er vor und das vermittelt er auch so seinen Spielern und Spieler, die da wirklich für Furore sorgen. Woche für Woche, Spieltag für Spieltag, weil, und jetzt können wir hoffentlich schon den Übergang machen, ja, in der Champions League stehen sie auch ganz oben.
Doppelbelastung,
und,
ja.
Und da wird nicht gejammert über Doppelbelastung, sondern das ist einfach Fakt, dass der SC Magdeburg auch aufgrund seiner strukturellen Themen also ein absolutes Vorbild ist für diese Handballwelt.
Auch nochmal zur Einordnung, also Magdeburg führt die eigene Gruppe B, glaube ich, ist es in der Champions League an, sind ungeschlagen nach 10 von 14 Gruppenspielen vor dem FC Barcelona. Im Gegensatz zur HBL liegen auch die Füchse Berlin in der Champions League auf Platz 1 in ihrer Gruppe mit, wir haben schon erwähnt, Welthandballer Matthias Gitzel, klar Däne, bald auch dann mit Pütlik übrigens, ebenfalls Däne, der nach Berlin wechseln wird. 2027 ist, glaube ich, angepeilt. Glaubst du, dass er vielleicht früher wechselt im Sommer gegen den Einwurf kleiner Münzen?
Das weiß ich ehrlicherweise so nicht. Viel spannender ist eigentlich die Aussage und die Reaktion von Pütlik, der für Flensburg ja noch alles geben wird und jetzt im Spiel gegen Berlin
hat er, glaube ich, auch eindrucksvoll bewiesen.
Eindrucksvoll gezeigt, mit 11 Toren, meine ich, am Ende, gezeigt, dass er Handballspieler ist aus Leidenschaft und für den Erfolg kämpft, egal für welches Trikot er hat.
Kurz dann, um die Champions League mal abzuschließen, wer kommt ins Final Four Finalturnier in Köln im Juni? Zu geben ist noch was hin. Aber wer kommt ins Final Four und wer zieht das Ding am Ende?
Ja, das ist unglaublich schwer.
Muss ich festlegen.
Veszprém, Paris, Barcelona, alle solche großen, Lissabon, also die Portugiesen wollen da ja auch am Ende mal da den letzten Nantes, wo ich ja selber auch gespielt habe, hat das letztes Jahr geschafft. Boah, ich fand's schon cool, dass da zwei deutsche Mannschaften am Ende oben standen. Demnach wird es auch, wenn man jetzt gerade sieht, dass hier die beiden Gruppen dominieren, würde ich mir das wünschen. Soll ich mich wirklich festlegen?
Absolut.
Ja, also es ist auch kein Hot-Take, wenn ich dann wieder Barcelona nenne. Und ich gönne es wirklich mal Veszprém, weil da wird so viel investiert, auch finanziell investiert, dass diese Mannschaft mal endlich dort oben ankommen kann. Deswegen sage ich, beide deutsche Mannschaften mit Barcelona und Veszprém.
Okay, und wer zieht's am Ende?
Also Bennett Wiegert kommt ja zwischen den Jahren bei uns privat mal vorbei. vielleicht müsste ich da einfach...
Sagst du hast dich im Podcast geäußert, der muss jetzt Gas geben, alleine ja, deshalb.
Ja, ich gönne das natürlich meinem Freund Bennett Wiegert und dem SC Magdeburg.
Ja, cool, okay. Schließen wir uns an. Dann... kommen wir auch so langsam zu Ende, aber wir haben noch ein wichtiges Thema, was ein bisschen anknüpft an das, was du vorhin zwischendurch schon immer mal wieder so hast einfließen lassen. Stellenwert, Struktur für den Handball in Deutschland. Wenn man jetzt so von der Ferne drauf blickt, muss man sagen, wir haben, glaube ich, 7 U21-Weltmeister in unserem erweiterten Nationalmannschaftskader für die EM. Also es liest sich eigentlich erstmal ganz gut. Es zeugt erstmal von einer guten Nachwuchsarbeit. Du bist in ein Projekt involviert, was Handball Campus München heißt und was noch, glaube ich, so ein paar Jahre vor U21 ansetzt. Erklär uns mal, worum es geht. Was ist die Idee und was ist die Vision hinter dem Projekt?
Also für dieses Projekt hole ich jetzt mal was aus meinem... weil du hast ja hier auch eine Kamera mitlaufen. Pass auf, jetzt halt dich fest, was jetzt hier rauskommt.
Habe ich natürlich schon gesehen.
Ja, hast du schon gesehen. Also ich habe
also nicht, dass du es mitgebracht hast, sondern bei Social Media.
Ich habe eine Giraffe gerade ausgepackt, um den Podcast-Hörern zu Hause mal zu sagen, warum diese Campus-Giraffe, die nämlich für die Giraffensprache steht. Und damit wollen wir wertschätzen und gewaltfrei mit unseren Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen. Und das ist genau der Punkt, weshalb wir vor 5 Jahren, 2021, tatsächlich am 4. Februar 2021, Damals war Deutschland Weltmeister, 2007 geworden, und wir wussten alle nicht, beim Notar damals, als wir das unterschrieben haben, was heute für ein Datum ist, bis ich den Notar gefragt habe, was haben wir denn heute für ein Datum? Und dann hat er gesagt, 4. Februar. Und dann habe ich gesagt, oh, da wurde Deutschland Weltmeister 2007. Okay. Und dann sagt der Notar, ja, da war ich in Köln.
Ach nein, egal.
Und dann hat unser Anwalt, der uns beraten hat, gesagt, ja, der Herr Klein auch, aber auf dem Spielfeld. Und dann hat er sich...
Hätte aber eigentlich wissen müssen, oder?
Damals mit Corona und Maske auf und keine Ahnung, was da die Notare wieder durcherzählt haben. Sorry, dass ich jetzt abgebogen bin, aber das ist immer so die schöne Geschichte, weshalb wir immer nämlich sagen können, hey, im kommenden Jahr werden wir 5 Jahre und haben bis zu 1000 Kinder pro Woche, die wir bewegen und die wir begeistern mit Ball, Klammer auf, Klammer zu, weil wir natürlich aus dem Handballsport kommen und den Handballcampus gegründet haben, aber uns geht es darum, Kindern Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen in der Schule, im Nachmittagsunterricht, in den Feriencamps. Und wenn wir es da schaffen, Begeisterung und leuchtende Kinderaugen hinzubekommen mit unseren Coaches, mit unserer Ansprache, dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht. Und ich glaube, wenn man uns vor 5 Jahren gefragt hätte, wo das mal hinführen wird, dann können wir sehr, sehr stolz darauf sein, dass wir mit teilweise 4 hauptamtlichen Mitarbeitern, 2 dualen Studenten und vielen FSJlern, die schon den Weg mit uns gegangen sind und wo wir auch in Zukunft hin wollen, dass wir durch, und jetzt kommen wir wieder, vorhin haben wir Ehrenamt und Professionalisierung, diesen Spagat und diese Balance zu finden. Ja. Da wollen wir weiter ausbauen, und es macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wie wir da herangehen.
Welche mittelfristigen Ziele habt ihr da?
Naja, mittelfristig ist eigentlich die Geschichte auszubauen, indem wir noch mehr Koordinationsstelle werden für FSJler, für freiwilliges soziales Jahr. Ich glaube, weiß jeder vielleicht zu Hause nach, die Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die noch nicht wissen, wo sie studieren wollen, wo sie in die Anstellung gehen wollen oder in die Ausbildung gehen wollen, denen wollen wir für ein Jahr eine Heimat bieten, nämlich was Sinnvolles zu machen, indem ich vielleicht sogar meiner Sportart nachgehen kann, um an den Schulen was weiterzugeben. Und diese Entwicklung von jungen Menschen, die aus der Schule rauskommen, das ist noch ein so tolles Erlebnis, weil wir sagen natürlich, 3 bis 12 Jahre ist unsere Zielgruppe, nämlich Kindergarten und Grundschulalter. Aber zu sehen, wie junge Menschen auch in ihrer Verantwortung wachsen und am Ende vor einer Schulklasse stehen, am Ende des Schuljahres, und dann ja der King ist und die Autogramme schreiben wollen, weil da macht es dann keinen Sinn mehr, dass der Klein als Weltmeister dahin kommt, sondern dann ist der Finn, der FSJler, der Star, weil der immer wieder dafür sorgt, ihnen was beizubringen oder den sportlichen Austausch macht. Und mittelfristig gesehen ist eigentlich jetzt der Übergang auch zu sehen, wie können wir die Geschichte nach dem Thema 12 Jahre weiter ausbauen? Weil es kommen jetzt durch den generischen Wachstum Eltern und Kinder auf uns zu, die sagen, ja, aber wir wollen jetzt auch in der C-Jugend oder auch in der B-Jugend Handball mit euch das Angebot bekommen. Und sind wir jetzt wieder in die Gründungsphase gegangen und haben eine Handballgemeinschaft gegründet als e.V., die sich zur Gipfeltour, zum großen Ziel gesetzt hat, eine Perspektive für unsere Talente zu schaffen hier in München.
Mit dann der Verzahnung, das hast du, glaube ich, irgendwo gesagt, Bundesliga-Handball in München zu etablieren. Ich meine, es gibt ja Sportarten wie Basketball, die das vorgemacht haben, natürlich durch große Unterstützung vom FC Bayern oder Red Bull hat sicherlich dann auch mit der Arena, mit der neuen, dazu beigetragen. Aber das wäre tatsächlich dann auch nochmal so ein sehr langfristiges Ziel, zu sagen, einfach den Handballstandort München, ja, in Anführungsstrichen zu gründen oder zu etablieren sozusagen und da auch dann mal perspektivisch Handball-Bundesliga zu sehen, oder?
Absolut, und diese Ambition ist sehr, sehr groß und sehr herausfordernd, aber es ist uns ein Anliegen, dass wir den Talenten, die wir zweifelsohne hier im Umfeld von München haben, eine Perspektive schaffen können, um nicht in die NLZs nach Leipzig, nach Magdeburg, nach Berlin, nach Mannheim gehen zu müssen, sondern ihnen eine Perspektive auch zu haben, in dem eigenen Familienumkreis, in dem eigenen Freundeskreis zu bleiben, um hier eine Top-Anschlussförderung und Talentförderung zu bekommen. Und egal wer auf diesen Zug oder auf diese Gipfeltour, wir nennen es auch bei weitem nicht Pilotprojekt, sondern oder Leuchtturmprojekt, sondern wir nennen es zweifelsohne eine Gipfeltour, damit wir in diesem Basecamp, was ja der Handballcampus ist an der Stelle, 1000 Kinder pro Woche zu bewegen, eine Grundschulliga zu etablieren, weiter in die Schulklassen zu kommen, eine Basis zu schaffen mit den umliegenden Vereinen. Und das ist uns eigentlich am allerwichtigsten, dass diese Herzogtüme, die es zweifelsohne in jeder Sportart gibt und in jeder Region gibt, die aufzubrechen und sagen, es geht nur gemeinsam. Jeder der Vereine soll davon sich wertschätzend fühlen, dass ihre Jugendarbeit, ihre Talentarbeit dahin endet, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und wir wollen in 2027 im Sommer, wo der Hype der Heim-WM ja dann am Standort München sogar durch die deutsche Mannschaft etabliert wird, nutzen, um dann in eine Jugend-Bundesliga-Qualifikation zu gehen, um dann aber auch eine Zielmannschaft parallel aufzubauen, wo ein Talent aus München sieht, die Perspektive ist hier in der dritten Liga bestmöglich, Frauen wie Männer.
Cool. Wenn ich jetzt mal so deutschlandweit schaue, wie der Zustand, das in Medien natürlich schon hinlänglich thematisiert, aber in welchem Zustand sich so Schulen und Sporthallen oder Sportstätten im Allgemeinen befinden, da kommen einem ja so ein bisschen die Tränen als sportaffine Person. Welche Herausforderungen habt ihr in Sachen Infrastruktur, also Stichwort Sportstätten und Stichwort, du hast es vorhin schon gesagt, glücklicherweise gibt es in Deutschland, glaube ich, wie in keinem anderen Land so viele Ehrenamtler und auch Trainer, die sozusagen ohne dafür einen Euro zu bekommen, mit Herzblut sportliche Themen treiben. Aber welche größten Herausforderungen habt ihr in dem Kontext? Also sind es Sportstätten, Infrastruktur, Trainer, personeller Support? Wo liegen die Herausforderungen in eurem Projekt?
Also die größte Herausforderung ist, das Thema Spielstätten und das Thema Hallenzeiten zu bekommen, die wir Handballer zweifelsohne in der Halle brauchen. Und das ist dann auch immer wieder dazu führt, keine Begegnungsstätten zu haben, sondern meistens nur Schulturnhallen, die vielleicht mal eine ausfahrbare dreistufige Tribüne dann irgendwie haben, sondern wir brauchen auch, und das ist speziell hier in München der Fall, Kapazitäten, die ab 1000 Zuschauer eher sogar Richtung 3000, 4000 Zuschauer Kapazität braucht, was diese Region und diese Stadt noch nicht hat. Jetzt wissen wir, dass Olympia-Bewerbung gerade auch im Gange ist. Wer weiß, was in diesem Zusammenhang stattfinden wird. Aber wir können auf eine Stadt München zurückgreifen, die von diesem Projekt natürlich schon erfahren hat und auch die unterstützen möchte. Und so möchten wir einfach das vorleben, was wir vielleicht im Landkreis, im Umkreis von München schon leben, durch Fürstenfeldbruck, durch Ismaning, durch aber auch Münchner Vereine, wie Alach, wie HT, also man würde jetzt jemanden vergessen, wenn man nicht alle aufzählt, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber es gibt hier höchst spielenden Handball in den Jugendklassen. Das heißt, hier gibt es schon sehr, sehr viele Talente. Und denen eine Heimat zu bieten und nicht den Abwanderungsgedanken irgendwie zu haben, was ist, wenn ich mal die Lust habe, Profi zu werden, sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs. Dafür möchten wir kämpfen und die Vereine zusammenbringen, dass wir es gemeinschaftlich auf den Weg bringen können. Es braucht jetzt keine Lippenbekenntnisse mehr, sondern du kannst jetzt Teil des Ganzen werden. Also werde Fan, werde Energizer, werde Playmaker. Wir haben eine Fördermitgliedskampagne, wo ich jetzt keinen mehr, den ich anspreche, keine Ausreden mehr gibt. Weil wollen wir Handball in München, wollen wir an diesem Standort für die Jungs, für die Mädels eine Perspektive bauen?
Go for it.
Dann go for it.
Yeah.
Mach.
Yeah.
Und an diesem Punkt sind wir, sobald wir im Vereinsregister eingetragen sind, was hoffentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk noch wird, und dann gibt's das Konto und dann darf das hier aber befüllt werden mit jedem, der Lust hat, dass es an diesem Standort so ein, ich will nicht sagen Best Practice, aber so eine Gipfeltour am Ende dann auch erfolgreich wird.
Wir werden das auf jeden Fall mal weiter verfolgen. Wir verlinken das dann auch nochmal bei uns in den Shownotes. Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt und wäre wünschenswert, dass sowohl dieses Projekt hier in der Region als auch dann ähnliche Projekte, die es in Deutschland gibt, weiter gefördert werden. Ich glaube, da wird keiner eine andere Meinung haben, als dass das hundertprozentig unterstützenswert ist. Und sehr cool, dass sich so Leute wie du dafür mit so viel Herzblut,
einbringen.
Einbringen. Genau, dankeschön. Ja, dann kommen wir so allmählich auch zum Schluss. Ich wollte noch mal ganz kurz ein paar Karriere-Highlights bei dir abfragen. Ist so eine Klassikerfrage bei mir mit der Bitte um kurze Antwort. Was sind so deine Top 3 Karriere-Highlights emotional? Das müssen auch nicht zwangsläufig Erfolge sein. Das können auch Anekdoten sein. Fallen dir da 3 Sachen ein, wo du sagst, das war absurd geil oder ungewöhnlich oder emotional, in welche Richtung auch immer?
Kann ich die emotionalsten eigentlich nennen. Und zwar Abschiedsspiel 2016 beim THW Kiel. Wenn man 10 Jahre beim THW Kiel gespielt hat, kriegt man seinen Konterfei und das Hallendach gehängt.
Ja.
Dann gab es das letzte Final-Four-Wochenende der Karriere mit Nantes, wo wir ins Champions-League-Finale gekommen sind 2018. Und um nochmal bei der Emotionalität einen draufzupacken, das letzte Karrierespiel in der eigenen Heimat bei der TuSpo aus Obernburg in einer Valentin-Ballmann-Halle vor 600 Zuschauern, wo alle sich gefreut haben, nochmal zusammenzukommen für ein letztes Mal Danke zu sagen und nicht Danke Dominik, sondern vielmehr Danke einem Trainer, dem ich es zu verdanken habe, überhaupt so eine Karriere starten zu können, nämlich Dr. František Fabian, der Ferry an der Stelle, war mein langjähriger Trainer und zweiter Papa und man hatte die Idee, ein Jubiläums- oder ein Jugendturnier zu gründen, was den Ferry Cup, was seinen Namen hat. Und dort habe ich alle Jugendmannschaften, die er mal trainiert hat in der Region Obernburg, Großwallstadt drumherum, eingeladen. Und da gibt's einen Wanderpokal und der wird alljährlich ausgeübt. Ach, cool. Und das war sehr, sehr emotional, zumal ich dort auch mit allen Weggefährten der damaligen Zeit, wo alles angefangen hat, nochmal so richtig den Nagel ins Holztor hämmern dürfte und dann die Schuhe dahin zu hängen. Das war die Top 3 emotionalen Momente.
Okay, ja cool. Jetzt hätte jeder natürlich auch gesagt, dass zumindest in den Top 3 die WM drin ist. Aber cool, dass ich die Frage gestellt habe. Kommen wir noch zur traditionellen Schnellfragerunde zum Abschluss. 5 Fragen mit der Bitte um deine Präferenz.
Okay.
Die letzte ist übrigens gemein. Kieler Woche oder Oktoberfest?
Wiesen.
Pilz oder Weizen? Muss auch kein Flensburger sein, wenn es Pilz ist.
dann nehme ich das Radler.
Oh, okay. Camper-Trick oder Dreher von links außen?
Camper-Trick. Auch im Sand. Zählt 2 Punkte.
zusätzlicher 7. Feldspieler für einen Torwart oder nicht? Blöde Frage.
Egal.
Und jetzt kommt das miese Ding. Alfred Gislason oder Heiner Brand?
Noka Sedarusic.
Ah, okay. Also hast du dich gut gerettet. Sehr gut. Damit sind wir durch. Leute, verbleibt mir noch zu sagen, einschalten, wenn es am 15.01. bei der EM Anwurf heißt. Alle deutschen Spiele im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen. Alle Vorrundenspiele übrigens um 20.30 Uhr, also Primetime. Das Gesicht zu Dominiks Stimme gibt's dann wie immer auch bei der ARD. Zusammen, ich denke mal, mit Florian Nass als Kommentator nehme ich an, oder?
Jawohl.
Sauguter Bursch, wie man hier in Bayern sagen würde, auf dem Reporterplatz. Was steht für dich in den kommenden Wochen noch an, bis zur EM? Viele Experteninterviews, oder?
Na, ich freue mich erstmal tierisch, dieses Jahr abzuschließen bei einem schönen Familienurlaub mit allen Geschwistern und Kindern und Nichten und Oma, Opa. Daher, der Aachensee wird rufen und dann wird es mal entspannt.
Mal durchatmen zu Weihnachten, bevor dann das große Kribbeln zur EM wieder einsetzt. Dann Dominik. Fettes Dankeschön an dich. Das war mal wieder ein absolutes Highlight, massiv überzogen. Vielen Dank und alles Gute natürlich für den Handballcampus in München und dein Projekt. Nochmal großes Merci an der Stelle.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und ihr wisst ja, Leute, immer fleißig liken, weiterempfehlen und vor allem abonnieren. Habt alle eine sportliche Woche. Lieben Dank fürs Reinhören. Ciao, ciao.